ARD. Das Gespräch auf RBB Kultur.
Ich meine, wir haben ja dieses schwarze Loch dann entdeckt und dieser Moment, wo man echt was ganz, ganz Neues sieht, was noch kein Mensch vor einem gesehen hat und was so mysteriös war und auf einmal real wird. Ja, es waren ja bis vor unserem Bild waren das ja immer nur Simulationen, waren das ja immer nur mathematischen Berechnungen. Und dann sieht man dieses Ding mit sozusagen bloßen Augen. Das ist schon ein sehr besonderer Moment.
Vor 5 Jahren hat Heino Falke das Foto gemacht, auf dem auf den ersten Blick so etwas wie ein feuriges Donut zu sehen ist. Aber tatsächlich war das ein bahnbrechender Blick ins All und zeigte, schwarze Löcher gibt es wirklich. Ich bin Kirsten Dietrich, ich habe wenig Ahnung von Physik zugegebenermaßen, aber ich weiß, dass Heino Falke gut erklären kann. Also habe ich die Gelegenheit ergriffen, gleich mit ihm zusammen was zu lernen. Und ich war neugierig auf Heino Falke, weil der nicht nur Physiker ist, sondern auch ein gläubiger Mensch. Und mich interessiert, wie das beides zusammengeht. Herzlich willkommen also zum Gespräch auf RBB Kultur am Ostermontag. Ich habe mit Heino Falke einen der renommiertesten deutschen Astrophysiker zu Gast. Und ich habe gedacht, wir fangen mal an mit ein paar kleinen Fragen zu den Sternen.
Als ob ich das wüsste. Die einfachen Fragen.
Die einfachen Fragen. Was ist Ihr Lieblingsplanet?
Die Erde natürlich.
Okay, ich hätte jetzt was Exotischeres erwartet.
Nein, also es gibt doch nichts Schöneres als die Erde, oder? Also die anderen sind auch fantastische, tolle Planeten, die da rumfliegen. Aber so ein Planet mit Luft, die man atmen kann, Wasser, mit Leben, das ist so reichhaltig, so wunderschön. Einen schöneren Planeten gibt es nicht in unserem Sonnensystem und wahrscheinlich auch nicht in unserer kosmischen Umgebung, aber ganz genau wissen wir das nicht.
Was ist das faszinierendste Phänomen, was Ihnen bisher begegnet ist?
Na gut, da bin ich natürlich voreingenommen. Das sind und bleiben die schwarzen Löcher. Mein Leib- und Magenthema natürlich.
Über das wir gleich auch noch ausführlicher reden. Und weil Astronomie und Astrologie so gern verwechselt werden, was ist Ihr Sternzeichen?
Ich glaube, es ist die Waage, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, das ist schon lange her, dass die eng miteinander verbunden waren, die beiden Disziplinen.
Würden Sie die Waage am Himmel finden, am Nachthimmel, wenn die Jahreszeit passt?
Nein, das heißt tatsächlich. Ich kenne nur ein paar Sternbilder am Himmel, weil das ist so, als Astronom, und als ich beobachte durchaus auch, aber dann sitzt man in so einem Kontrollraum und tippt Koordinaten ein und dann fährt das Teleskop dahin, wo man was beobachten möchte. Und ich bin auch Radioastronom, das heißt, man guckt gar nicht auf die normalen Sternbilder. Die Radioquellen, die wir beobachten, schwarze Löcher und so, bekommen dann auch bestimmte Namen, zum Beispiel nach Sternbildern. Zum Beispiel mein Lieblingsschwarzes Loch ist Sagittarius A Stern. Das ist das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Und da steckt Sagittarius der Schütze drin. Das war die hellste Radioquelle im Schützen, als sie entdeckt wurde. Ja, da kommen die Sternbilder dann doch noch vor. Aber wenn man mich da fragen würde nachts, was ist denn das da oben? Ja, so ein paar würde ich noch kennen, aber nicht so viele.
Den großen Wagen.
Peinlich, ja. den schaffe ich noch.
Und was ist für Sie der Himmel? Also wenn Sie das Wort Himmel hören, woran denken Sie dann?
Es ist tatsächlich beides. Also es ist der Sternenhimmel, der mich herausfordert, wenn ich da hochgucke. Immer wieder auch ein beinahe spirituelles Erlebnis hochzugucken, weil man weiß, da verbirgt sich eine ganz andere Welt. Eine Weite, eine Fülle, auch eine Schönheit da oben, die wir immer mehr entdecken und doch nie völlig begreifen werden. Und dann ist es auch der Himmel, von dem ich vielleicht träume, in dem ich mal in Zukunft vielleicht sein werde. Der Himmel, der über das Messbare hinausgeht, was jenseits unserer Vorstellungskraft ist. Ist da Gott? Bin ich da mal irgendwann? Also der Himmel auch als Herausforderung des Denkens und als Hoffnungsziel vielleicht. Und vielleicht auch ein Stück Heimat, sage ich manchmal. Himmel ist für mich auch ein Stück Heimat, tatsächlich.
Heino Falke ist zu Gast im Gespräch. Er erforscht schon sein ganzes Berufsleben lang die Physik des Universums am Max-Planck-Institut für Radioastronomie und seit 2007 als Professor an der Radboud-Universität im niederländischen Nimwegen. Und der Öffentlichkeit wurde er bekannt als der Kopf hinter dem ersten Foto eines schwarzen Lochs. Wir reden also gleich ganz viel über Sterne und über Physik. Heino Falke steht aber auch auf der Kanzel, der predigt, der verheiratet Menschen, der beerdigt sie. Er ist ein sogenannter Prädikant. Übersetzen kann man das mit dem etwas schrägen Begriff des Laienpredigers. Also jemand, der in der evangelischen Kirche im Gottesdienst Aufgaben übernehmen darf. Physiker und Prediger, wie das zusammengeht und was das vielleicht gerade an Ostern zu sagen haben könnte, weil Ostern als Fest ja auch den Anspruch hat, nochmal ganz neue Dimensionen zwischen Welt, Mensch und Himmel zu erschließen. Darum soll es jetzt gehen hier im Gespräch. Fangen wir an mit der Physik. Was ist das, was Sie daran am Himmel, an den Sternen, an der Astrophysik immer noch staunen lässt?
Es ist schon die Herausforderung und die Weite, die da ist. Schaut man nach oben, schaut man in die Vergangenheit, unsere eigene kosmische Vergangenheit. Im Prinzip, wenn ich in das Dunkel hineinschaue, schaue ich in gewisser Weise zurück bis zum Urknall, zum Anfang von allem. Die gesamte Entwicklung des Kosmos ist in meinem Sichtfeld, auch wenn ich es mit meinen kleinen Augen nicht alles erfassen kann. Dafür brauche ich große Teleskope, aber im Prinzip ist da alles zu sehen, was dort oben ist. Und ich bin klein angesichts der Größe dieses Sternenhimmels. Aber es ist auch eine faszinierende Physik. Ich bin ja Physiker, ich bin sehr neugierig, ich will wissen, wie Dinge funktionieren. Und ich brauche die ganze Physik, um den Kosmos zu verstehen. Und das finde ich so spannend und schön. Nicht jeder mag die Physik, aber ich bin halt ein Physiker. Und da lernt man auch unfasslich viele spannende und auch exotische Physik. Also Physik, die hier auf der Erde einem völlig verrückt vorkommen würde. Wo Zeit scheinbar stehen zu bleiben scheint. Wo Licht im Kreis fliegt. Wo Materie zusammengepresst wird auf kleinstem Raum, wo die Erde ja so groß wäre wie eine Murmel. Also Dinge, die man sich nie vorstellen kann. Und vielleicht gibt es da draußen da auch noch Leben. Wer weiß. Also da gibt es so viel noch zu entdecken.
Sie haben vorhin gesagt, Sie machen Radioastronomie. Das heißt, Sie hören den Sternen eher zu, als dass Sie sie beobachten?
Der ganze Kosmos strahlt Radiolicht ab. Radiolicht ist nichts anderes als normales Licht, was wir mit unseren Augen empfangen. Es hat nur eine andere Farbe, eine andere Frequenz. Also wenn wir rotes Licht sehen und machen es noch viel röter, dann wird es Infrarot, eine Wärmebildkamera. Und wenn man es noch weiter auseinanderzieht, das Licht noch niedrige Frequenzen hat, dann kommt man irgendwann zum Radiolicht. Und genau wie die Sterne optisches Licht machen, machen einige Sterne auch Radiolicht. Aber vor allem sind es eben schwarze Löcher, explodierende Sterne, die Radiostrahlung machen. Und wir sehen, wenn wir eine andere Farbe benutzen, ein anderes Teleskop benutzen, auf einmal ein ganz anderes Universum als das, was wir mit bloßem Auge sehen würden. Wir entdecken eigentlich eine neue Wirklichkeit, die vor unseren normalen Augen verborgen wäre.
Es sind ganz viele Daten, die Sie erstmal zusammensetzen müssen zu Bildern?
Also im Prinzip kann ein Radioteleskop genauso funktionieren wie ein normales optisches Teleskop. Aber wir können ein paar mehr Tricks verwenden. Wir können die Daten anders verarbeiten als optisches Licht und wir können auch Bilder machen. Und tatsächlich benutzen wir sehr viel Computer dabei, um die Bilder zu generieren. Und wir machen teilweise das, was unser Auge macht. Unser Auge, ne, da wird ja Licht gebündelt und dann fokussiert und dann wird aus dem optischen Licht wird ein Bild gemacht. Das können wir im Computer nachvollziehen, wenn wir Radiowellen verwenden. Aber es sind letztlich Bilder wie normale Bilder von der Kamera auch.
Mit einem Bild sind Sie vor 5 Jahren auf einen Schlag bekannt geworden über Ihre Fachkreise hinaus, in denen Sie natürlich vorher auch schon Namen hatten. Nämlich mit einem Bild, auf dem ein schwarzes Loch zu sehen ist. Ein Bild, das es eigentlich gar nicht geben können dürfte, denn schwarze Löcher sind ja per Definition Orte, an denen alles verschluckt wird.
Ja, schwarze Löcher sind Materie-Konzentrationen, wo die Masse so stark ist, die Anziehungskraft so groß ist, dass alles, was in ihre Nähe kommt, nie mehr entkommen kann, auch Licht nicht. Und deswegen sind schwarze Löcher eigentlich per Definition dunkel. Sie sind schwarz, sie sind Löcher in Raum und Zeit, wo Licht verschwindet und nicht mehr herauskommen kann. Aber zum Glück passiert noch mehr um schwarze Löcher herum. Sie gehören nämlich auch komischerweise zu den hellsten Objekten im Universum, zu den effizientesten Energieproduzenten des ganzen Universums. Wenn wir nämlich 10 Eimer Wasser in ein schwarzes Loch kippen würden, könnten wir ganz Brandenburg und Berlin mit Energie für ein ganzes Jahr versorgen. Weil bevor Materie in ein schwarzes Loch verschwindet, wird es unfasslich heiß, es strahlt, es erreicht unglaublich hohe Geschwindigkeiten. Und es wird ganz viel Energie freigesetzt. Und dann wird das Schwarze Loch angestrahlt von allen Seiten und wird erhellt. Und im Zentrum, da sehen wir den Schatten des Schwarzen Lochs, die wirkliche Essenz eines Schwarzen Lochs, da, wo das Licht verschwindet. Und deswegen war dieses Bild so besonders. Wir sahen einen Ring aus Licht sozusagen, einen Ring aus Radiolicht und in der Mitte eben diesen dunklen Fleck. Und man weiß, das ist der Punkt, wo das Licht verschwindet und wo alles, was da einmal hineingefallen ist, nie wieder herauskommen wird. So ein Höllenschlund sozusagen, aus dem keine Rettung möglich ist. Also es ist schon eine etwas gruselige Vorstellung, wenn man sich das anschaut, aber auch physikalisch natürlich unfasslich faszinierend.
Mir erinnert es ein bisschen an Donut auch, als ich es gesehen habe. In der Mitte dieses ganz flächige Schwarze und dann aber drumherum, das sieht ja irgendwie tatsächlich auch plastisch aus. Also so ein orangener, plastischer, ein bisschen bewegter Ring um diese dunkle Mitte herum.
Ja, ich würde nicht reinbeißen, das wäre ungesund. Ja, man sieht einen Ring, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich eine Lichtschale, weil Licht um ein schwarzes Loch wird so abgebogen, dass es in Kreisbahnen um das schwarze Loch herumfliegt.
Sie haben mit Ihrer Frau Dagmar zusammen gerade ein Buch für Kinder geschrieben. Das heißt Kekskrümel im All. Und da geht es auch um die ganzen Dinge, die den Sternenhimmel, die das Universum ausmachen und unter anderem um das schwarze Loch. Da haben Sie einen schönen Vergleich dazu, warum eben ein schwarzes Loch, obwohl da so viele Dinge reingehen oder nur Dinge reingehen, ja nichts rausgeht, man es trotzdem nicht schließen kann. Weil es nämlich ist wie eine Matratzenkohle, die auch einfach nur immer tiefer wird, je mehr Leute reingehen.
Genau, und das war Einsteins Idee. Der Raum ist eigentlich eine große Matratze. Und jede Materie macht eigentlich so eine Kuhle im Raum, in der Raumzeit, sagen wir so schön, weil tatsächlich auch die Zeit verändert wird durch schwarze Löcher. Der kosmische Raum ist unendlich ausgedehnt, eine unendlich große Matratze. Und je mehr Leute sich sozusagen auf diese Matratze setzen, desto tiefer wird dieses Loch. Also in dem Kinderbuch war es dann die Kuh und der Bauer und was ich was, sind alle in das Bett gekommen. Und die
ein hübsches die Bild, wie das Jana ganze sagt, Bett voll gestapelt ist.
Die kleine Jana sagt, aber die haben in meinem Bett echt nichts zu suchen. Hat sie natürlich recht. Aber so als Bild ist es ja ganz gut.
Ich habe gedacht, Kinderfragen zum Thema schwarze Löcher ist ganz interessant. Ich habe meinen 14-jährigen Sohn mal gefragt, was er gerne wissen würde zum schwarzen Loch. Und er hat gefragt, was eigentlich hinter einem schwarzen Loch liegt.
Ja, das ist natürlich die Frage, die viele Menschen stellen. Was ist dahinter? Aber ein schwarzes Loch ist ja nicht ein Loch in einer Fläche. Das ist immer so ein Bild mit der Matratze, sondern es ist ja dreidimensional. Das heißt, ein schwarzes Loch ist sozusagen eine Kugel. Ist wie ein Stern eigentlich. Und wir können von allen Seiten hineinfallen. Und wenn wir hineinfallen, können wir unendlich tief fallen. Das ist das Verrückte. Wir können von allen Seiten hineinfallen und unendlich tief fallen und werden unendlich klein zusammengepresst, weil sozusagen der Raum ausgedehnt wird innerhalb dieser Kugel. Und das ist etwas, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Wir können es auch nur zweidimensional vorstellen mit dieser Matratze, die immer eine Kuhle kriegt, die tiefer und tiefer wird. Aber wie das dreidimensional aussieht, das können wir uns in unseren Köpfen nicht vorstellen. Das können wir nur mathematisch ausrechnen.
Das heißt, Sie können sich das vorstellen?
Nee, ich kann es mir nur zweidimensional vorstellen. Also mein Kopf ist da nicht gut genug für. Man kann es eben nur ausrechnen und kann dann zweidimensionale Analogien machen. Ja, nicht alles, was so im All passiert, können wir so einfach begreifen. Und ich glaube, das ist etwas, was Leute mir auch sagen. Ja, hast du das toll erklärt, aber ich verstehe es ja immer noch nicht. Ja, genau so geht es mir auch. Und das ist einfach die Begrenzung unseres menschlichen Geistes, dass wir uns zwar Dinge erklären können, wir können sie beschreiben, aber hundertprozentig erfassen und alles im Detail verstehen, so wie wir Dinge des alltäglichen Lebens verstehen, das geht bei schwarzen Löchern einfach nicht.
Warum ist es dann trotzdem wichtig, sich zumindest zu versuchen, sich dem Ganzen anzunähern?
Naja, weil es natürlich die Grenze unseres Wissens ist. Das sind die extremsten Zustände im All und es sind quasi kosmische Zeitmaschinen auch. Ich habe es eben schon erwähnt, da scheint die Zeit am Rand stehen zu bleiben. Wenn man über einem schwarzen Loch schweben würde, bevor man reinfällt, dann würde man den Rest des Universums wie so im schnellen Vorlauf sehen. Alles andere wird sich viel schneller bewegen. Und wenn wir dann wieder rausfliegen würden, auf der Erde wären vielleicht 100.000 noch mehr Jahre weitergegangen und ich wäre nur ein paar Minuten gealtert. Also das sind ganz verrückte Effekte, die da eine Rolle spielen. Und für die Physik ist es schon auch sehr entscheidend, weil Wir haben grundlegende Theorien, die unsere Welt beschreiben. Das ist die Relativitätstheorie von Albert Einstein. Die beschreiben Raum und Zeit. Was ist Raum? Was ist Zeit? Das ist eine tiefe philosophische Frage. Haben wir bis heute nicht wirklich hundertprozentig verstanden, was Raum und Zeit sind. Aber die Relativitätstheorie beschreibt, wie Raum und Zeit verändert werden durch Materie. Und dann haben wir die Quantentheorie, die wir jeden Tag benutzen, in unseren Handys zum Beispiel. Alles, was da drin an Digitalelektronik passiert, ist das Quantenphysik. Alles Licht, alle Materie wird beschrieben durch die Quantentheorie. Und dann am Rand von schwarzen Löchern kollidieren diese beiden Theorien in einer fundamentalen Weise, die wir nicht verstehen. Und dann denkt man als Physiker durch, ach, da kann ich noch was Neues entdecken. Aber es ist unfasslich schwierig. Seit Jahrzehnten zerbrechen sich die schlauesten Theoretiker der Welt. Und dazu denen gehöre ich nicht. Ich bin nur ein relativ normaler, durchschnittlicher Physiker. Es gibt Leute, die viel, viel schlauer sind, die seit Jahrzehnten darüber nachdenken, wie kann ich diese großen Theorien der Welt zusammenbringen? Und es klappt nicht. Und es klappt nicht. Und das macht schwarze Löcher so faszinierend. Und jetzt haben wir gezeigt, dass schwarze Löcher existieren mit unserem Bild. Das heißt, das Problem ist real. Ich kann auf den Himmel zeigen und zeigen, dort oben, genau an dieser Stelle ist dieses schwarze Loch. Und da brechen alle unsere Theorien zusammen. Und vielleicht entdecken wir dadurch nochmal was ganz Neues, das unsere Welt revolutionieren würde. Also wir verwenden diese Theorien in unserem Alltag. Wir bemerken es schon gar nicht mehr. Vor 100 Jahren war das reine Theorie und wir hoffen, dass es vielleicht nochmal einen irgendwie ganz verrückten Durchbruch gibt in den nächsten Jahrzehnten, 100 Jahren. Wer weiß, wie lange es noch dauert.
Das heißt, Sie sind wirklich auch begeistert von den Möglichkeiten, auch von den technischen Möglichkeiten, die das eröffnet, woran Sie forschen.
Also das natürlich auch. Also man hofft natürlich immer, dass das, was man tut, die neuen Ideen, die neuen Techniken, die entwickelt werden, irgendwann auch ihren Weg in den Alltag finden. Viele der Bildgebungsverfahren zum Beispiel, die wir in der Astronomie verwenden, die werden zum Teil auch in medizinischen Apparaten verwendet. Also meine Doktoranden, weiß ich, der eine arbeitet an Computertomographie und anderen Sachen. Und wir sind als Physiker und als Leute, die auch in der Technik arbeiten, immer durch unsere Neugier und unsere Faszination getrieben. Also ich glaube, wer das macht, der macht das nicht, weil er irgendwie viel Geld verdienen möchte oder sowas, sondern weil er irgendwie intrinsisch neugierig ist, der möchte was Neues entdecken, der möchte was sehen, der möchte Probleme lösen. Und das ist das, was uns Spaß macht. Und das fasziniert mich bis heute. Also wenn ich irgendwo sitzen kann und nachdenken kann und da ist ein Rätsel und eine neue Herausforderung, dann könnte ich da stundenlang mit Leuten darüber diskutieren und sagen, wie können wir das denn jetzt herausfinden und wie können wir das machen und kann man da vielleicht noch was Neues entdecken? Und das ist auch so, ehrlich gesagt, ich meine, wir haben ja dieses schwarze Loch dann entdeckt und dieser Moment, wo man echt was ganz, ganz Neues sieht, was noch kein Mensch vor einem gesehen hat und was so mysteriös war und auf einmal real wird. Ja, es waren ja bis vor unserem Bild, waren das ja immer nur Simulationen, waren das ja immer nur mathematischen Berechnungen. Und dann sieht man dieses Ding mit sozusagen bloßen Augen. Das ist schon ein sehr besonderer Moment. Also das erlebt man nicht oft in seinem Leben, sowas. Also das Gefühl ist schon besonders.
Hinter dem Foto stecken ungefähr 20 Jahre Nachdenken und Planen, die Arbeit von Hunderten von Menschen, 14 Millionen Euro Forschungsgelder ungefähr. War es das wert?
Ja, also dieses Bild haben damals 4,5 Milliarden Menschen gesehen, als das publiziert wurde. Es gibt eine Firma, die wollte dieses Bild für sich vereinnahmen und es dann verkaufen. Die haben so einen Ärger gekriegt im Internet damals. Die haben innerhalb eines Tages 120 Millionen Euro an Wert verloren, die ganze Firma. Und dann sage ich, okay, das ist sozusagen der kommerzielle Wert des Bildes, also mindestens ein paar hundert Millionen Euro. Ja, es ist ja auch, wissen Sie, das ist weniger als ein Fußballspieler heute kostet. Ja? Und das ist etwas, das tatsächlich Wissenschaftsgeschichte geschrieben hat. Und es ist irre, was wir an Geldern für Filme und was ich was ausgeben. Und das ist etwas, was wirklich auch inspiriert, ne? Auch Wissenschaft inspiriert und bringt auch wirklich neues Wissen, das zukünftige Generationen verwenden werden. Da steht in Lehrbüchern drin.
Ich glaube, hier ist eine gute Gelegenheit, einen kleinen Schnitt zu machen und die erste Musik zu hören, die Sie ausgesucht haben. Und zwar ist das Stück Amazing Grace in der Version von Chris Tomlin. Warum dieses Stück?
Zum Amazing Grace, ich hatte ein Buch geschrieben über diese Entdeckung des schwarzen Lochs, Licht im Dunkeln, und da fiel mir dieses Lied ein, weil das ist so ein Lied, da geht es darum, dass jemand eine neue Wahrheit entdeckt. Plötzlich, dass ihm die Augen aufgehen. Ja, dass sozusagen ja, Licht ins Dunkel kommt auf einmal. Und das ist so eine Gnade, wenn man das erfahren kann. Also Amazing Grace geht über einen eichen Sklavenhändler, der erkennt, wie falsch er gehandelt hat, wie er schlecht er eigentlich. Und er entdeckt sozusagen Gottes Gnade, wird neuer Mensch. Und diese Erneuerung, diese neue Einsicht, die verändert ihn komplett. Und ich fand so ein bisschen diesen Moment des Bildessehens auch so eine Gnade, was ganz Neues zu sehen. Und Chris Tomlin, das ist aus einem Film über Amazing Grace, über dieses Lied, das ein sehr besonderes Lied ist, wo mir immer wieder auch nochmal die Tränen in die Augen kommen, wenn ich das höre. Und das ist einfach eine schöne Version.
Dann hören wir die jetzt mit oder ohne Tränen in den Augen. Auf RBB Kultur heute am Ostermontag und zu Gast ist Heino Falke. Im Hauptberuf ist er Astrophysiker und in einem sehr anspruchsvollen Ehrenamt ist er evangelischer Laienprediger. Und als ich Sie gebeten habe, Musik auszusuchen, Herr Falke, da sagten Sie, ach, das sei immer ein bisschen schwierig, weil wenn überhaupt, dann würden Sie eher in der Kirche singen, als dass Sie Musik selbst hören. Amazing Grace haben wir gerade gehört. Bei welchem Anlass haben Sie das zuletzt gehört oder vielleicht sogar selbst gesungen?
Ich weiß es tatsächlich nicht, aber es wird tatsächlich Teil einer Predigt sein, die ich im Mai halten werde bei uns in der Kirchengemeinde. Wir machen so eine Reihe von Liedpredigten, wo jeder eigentlich so über seine Lieblingslieder predigen soll. Und Amazing Grace gehört dann dazu. Und ich dachte, das musst du dann nochmal benutzen, weil es ja so eine tolle Geschichte ist.
Sie sind im Vollzeitberuf Professor für Astrophysik und Radioastronomie. Und weil das irgendwie noch nicht auszureichen scheint, haben Sie eben dieses Nebenamt. Sie sind Prädikant in der evangelischen Kirche im Rheinland, also da, wo Sie zu Hause sind. Prädikant, das heißt Prediger. Erklären Sie mal, was Sie da machen.
Tatsächlich mache ich all das, was ein Pfarrer auch machen darf. Ich halte Gottesdienste, ich kann Menschen trauen, taufen, beerdigen, Abendmahl austeilen und vor allem Gottesdienste feiern. Und das habe ich eigentlich schon in der Jugend angefangen, aber Jugendgottesdienste mitgestaltet und das mache ich heute immer noch sehr, sehr gerne. Es kostet aber sehr viel Zeit, deswegen mache ich es inzwischen tatsächlich etwas weniger, als ich es früher gemacht habe.
Das heißt, es ist wie Pfarramt, nur ohne den lästigen Verwaltungskram, der sonst mit dabei ist?
Ja, und man kriegt auch kein Geld dafür und das will ich auch nicht.
Das wollen Sie bewusst nicht wegen...
Ja, na, ich will mich nicht kaufen lassen sozusagen für meine Predigt.
Interessanter Gedanke.
Und auch nicht abhängig sein.
Ist das auch so ein bisschen eine Möglichkeit, dann auch Distanz zwischen sich und die Kirche zu legen, dass Sie da nicht für alles mit verhaftet werden?
Ja, ich bin ja durchaus auch kritisch gegenüber meiner eigenen Kirche, die ja durchaus etwas schwungvoller und liebevoller sein könnte eigentlich. Aber es ist halt so, jeder, der in Vereinen, und ich bin ja auch in anderen Vereinen und was ich was, weiß man, irgendwann entsteht natürlich eine große Bürokratie und man hat Strukturen und die sind dann schon mal träge und nicht immer die besten, die es gibt und die kollidieren auch schon mal mit seinen eigenen Idealen, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf und ich glaube, wir brauchen auch Institutionen. Dinge müssen auch einfach funktionieren und es ist schon gut, auch wenn wir eine Kirche haben, die da ist, aber ich denke, es ist auch wichtig, die Freiheit zu haben, innerhalb der Kirche. Und die haben wir zum Glück in der evangelischen Kirche ja eine sehr große Freiheit, auch um nachzudenken, um sich auch zu freuen, auch über seinen Glauben und den auch zu feiern. Gottesdienst ist ja echt eine Feier. Es soll echt ein Fest sein. Und so versuche ich eigentlich Gottesdienst immer zu gestalten.
Diese Feier der evangelischen Freiheit, ich glaube, ich hätte das vor ein paar Monaten noch so mitgetragen, weil das auch mein Hintergrund ist. Ich merke, dass diese Einschätzung ganz schön Dämpfer bekommen hat durch die neue Studie zum Thema Missbrauch. Die sagt, genau diese Freiheit führt auch dazu, dass Verantwortung irgendwo in, ja, nicht unbedingt in schwarzen Löchern, aber irgendwo in den Ritzen versickert, solange bis keiner mehr zuständig ist. Und dann kann da genauso Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt passieren, wie das auch in so einem hierarchisch formalisierten System wie der katholischen Kirche passiert.
Ist ein ganz interessanter Punkt. Also an der einen Stelle haben wir eine sehr viel hierarchischere Struktur und an der anderen Seite eben auch eine Struktur, die auch nicht hierarchisch ist, das ist ja nicht so, aber dann tatsächlich eine gewisse Verantwortungslosigkeit, ne? Wenn man sich eben nicht drum kümmert. So ist ein bisschen beamtenmäßig. Jeder schiebt die Verantwortung woanders hin. Deswegen ist es so gut, dass wir diese Themen jetzt aufgreifen, gute Strukturen zu bauen, die auch mit solchen schwierigen Fällen umgehen können, ist eben sehr schwer. Also wir erleben das ja, wie gesagt, überall, ob es in Vereine sind oder in unserer Demokratie. Also es ist ja nie perfekt. Und wir müssen dann manchmal durch diese schwierigen Prozesse gehen, um besser zu werden, auch in unseren Strukturen.
Gibt es was, was Sie als Prediger gut machen können, was Sie als Physiker zum Beispiel nicht sagen können oder nicht so gut erreichen können?
Ach, ich glaube, ich darf in einer Predigt emotionaler auch sein. Ich darf auch ein bisschen mehr über mich erzählen. Also ich habe meine allererste Predigt gehalten und ich habe eben ein Stück auch von mir erzählt, weil ich finde, das gehört immer auch rein, sodass man menschlich ist irgendwie in dem, was man erzählt. Und dann erzählte mein Betreuer damals, ja, das hätte er ja nicht gut gefunden. Aber alle, die in der Gemeinde saßen, fanden es total gut. Und das habe ich dann auch beibehalten. In der Predigt kann ich auch viel mehr von meiner Hoffnung erzählen, die manchmal einfach nur da ist. Also Glaube ist eben auch Hoffen, dass über das hinausgeht, was jetzt ist. Und für mich ist Glaube immer auch sehr ein Hoffnungsort, hoffnungsvoll im Leben stehen und zu wissen, was auch immer passiert, ich bin getragen und ich bin nicht alleine. Selbst wenn Menschen mich alleine lassen.
Wenn das so ein klares Fundament ist, haben Sie da mal je mit dem Gedanken gespielt, gleich Theologie zu studieren und nicht Physik?
Ja, tatsächlich. Also ich habe vor meinem Studium überlegt, willst du jetzt Theologie oder Physik studieren? Ich fand, beides geht so an die tiefgehenden Fragen ran. Aber ich habe festgestellt, ich bin von der Natur her eigentlich eher ein Nerd. Also ich konnte stundenlang, nächtelang vorm Computer sitzen und da programmieren und weiß ich was. Und Sprachen lernen, das war nicht so mein Ding. Und vor allem, ich konnte mir auch keine Namen merken von Leuten. Hab ich gedacht, was bist du da für ein Pfarrer, wenn du nicht weißt, wie jetzt da die Gemeindeglieder alle heißen. Ne? Also meine Frau ist Lehrerin. Ich bin immer beeindruckt, wie die all die Namen von den Schulkindern da behalten kann. Ich vergesse die nach 10 Sekunden schon wieder. Also insofern war ich schon Nerd, habe gedacht, Physik passt zu dir. Und dann kannst du ehrenamtlich nochmal hin und wieder dann auf der Kanzel stehen. Das ist dann vielleicht der bessere Weg für dich.
Ich versuche mir gerade den jungen Heino Falke vorzustellen. Hatten Sie bei sich im Zimmer Raketenmodelle hängen oder Planeten und wollten Astronaut werden?
Ich hatte ganz viel Lego und sowas und da habe ich viel gebastelt. Ich weiß gar nicht, am Anfang hatte ich Tierposter hängen. Also ganz am Anfang wollte ich Müllmann werden, weil die mit diesen tollen großen Müllwagen rumgefahren sind auf unserer Straße. Das fand ich sehr beeindruckend. Und dann wollte ich Tierarzt werden. Und dann war es tatsächlich die Astronomie, die mich gegriffen hat. Und ich vermute, da hingen auch entsprechende Poster. Ja. Also ich hatte nie Poster so aus der Bravo von irgendwelchen Popstars oder so. Es war eher sowas dann, so Sternbilder oder tatsächlich auch Raketen, ja.
Die Uni war dann einfach so ein Eintauchen darin, dass das Nerdsein dann ihr Hauptjob ist? Also war das eine Erleichterung? War das eine Herausforderung?
Das ist eine gute Frage. War eine Herausforderung. Ich habe schon auch da damals beides gemacht. Ich habe mich sehr stark im CVJM auch engagiert, sehr viel Jugendarbeit gemacht, war Vorsitzender eines CVJM. Wir haben Jugendfreizeiten gemacht.
Also christlicher Verein junger Menschen.
Junger Menschen, genau.
Damals wahrscheinlich noch junger Männer, aber inzwischen junger Menschen.
Nee, wir haben den gegründet, es war direkt Menschen. Also als die Frauen zum CVJM kamen, dann wurden die Männer zu Menschen. das haben wir immer gesagt. Ja, und habe dabei studiert. Und dann habe ich festgestellt, du musst echt lernen auch, ne, im Studium. In der Schule habe ich mich immer so ein bisschen durchgemogelt und alles war gut genug, aber irgendwann stellst du fest, das reicht nicht im Studium. Du musst echt hart arbeiten, du musst wirklich auch dich da reinknien. Und ich muss sagen, ich glaube, ich war nie so der beste Student. So richtig aufgeblüht bin ich dann, als ich Sachen selber machen konnte, in der Diplomarbeit, in der Doktorarbeit, wo ich dann auch Initiative, das ist, was mich so ein bisschen gleich auszeichnet, so auch, dass ich Initiative übernehme und Dinge mache, auch selber meine Fragen stellen und beantworten kann. Na, wenn der Professor so seine Fragen stellt, das sind ja nicht meine, so manchmal. Ne? Aber wenn ich meine eigenen Fragen stellen kann, da ging es dann so richtig los. Also ich war jetzt nicht so ganz schlecht, aber ich war jetzt nicht, glaube ich, der 1,0er Abiturient oder 1er Student.
Ne. Man muss dann wahrscheinlich in ihrem Job auch richtig gute Organisationsfähigkeiten haben, oder? Also das sind ja alles große Forschungsverbünde, die international aufgestellt sind. Allein für dieses Foto, da sind irgendwie Teleskope ja weltweit zusammengeschaltet worden.
Naja, man muss mit Leuten umgehen können. Das habe ich tatsächlich ein bisschen gelernt. Da bin ich kein Naturtalent drin, aber ich habe tatsächlich im CVJM ein bisschen gelernt, wie man ja, in Gruppen funktioniert. Und dann muss man auch seine Grenzen kennen. Ich versuche immer gern mit guten Leuten zusammenzuarbeiten. Also zum Beispiel Management, ja, habe ich auch getan, viel. Aber ich versuche immer auch gute Leute zu finden, die managen können. dass ich sozusagen die Wissenschaft machen kann und man sucht sich Menschen, die gerne managen. Und dann muss ich nicht immer alles sagen müssen, sondern das können auch andere tun. Ich versuche immer zu inspirieren, Menschen an die Arbeit zu kriegen. Aber es ist tatsächlich unglaublich vielfältig. Also da bin ich eigentlich dankbar über meinen Job. Da wirklich alles passiert. Also ich sitze auch vor dem Computer und programmiere. Ja, das mache ich immer noch zum Teil. Man schreibt Artikel, man rechnet Sachen aus. Man geht ans Teleskop, man beobachtet. Man ist aber auch in Vorständen. Ich habe, was ich weiß, ein 100 Millionen Euro Teleskop geleitet als Vorstandsvorsitzender. Also man ist in einer ganz anderen Funktion. Und dann hält man wieder einen Vortrag vor Schulkindern oder vor Amateurastronomen oder vor Fachkollegen. Man baut neue internationale Zusammenarbeitsstrukturen mit auf. Also es ist so reichhaltig, was ich erleben durfte in meinem Forscherleben. Das ist nicht nur da am Teleskop sitzen und nach oben gucken. Das auch, aber das ist nur ein kleiner Teil.
Welche Bedeutung haben dann noch so die ganz normalen Begegnungen, sage ich mal, mit den Phänomenen des Himmels, die man so beobachten kann? Sowas wie, ja, ich denke jetzt gerade an die absolute Sonnenfinsternis zum Beispiel vor 25 Jahren, die es in Deutschland gab, wo ich weiß, also dass mich das total umgehauen hat, aber vielleicht erlebt man das ja ganz anders, wenn man als Forscher sich da sowieso mit diesen Phänomenen die ganze Zeit beschäftigt.
Das ist tatsächlich, das sind noch schon Highlights. Ich war damals mit meiner Tochter unterwegs. Es war die erste und letzte große Sonnenfinsternis in Europa, die wir hier sehen konnten. Und ich habe versucht, da schulfrei zu kriegen für sie, das was nicht so einfach ist, weil man hat hitzefrei, aber kein sonnenfinsternisfrei in Deutschland. Aber es hat dann doch geklappt und wir sind sozusagen der Sonne hinterher gejagt, weil es war damals ganz schlechtes Wetter.
An dem Tag war schlechtes Wetter. Ich habe das irgendwo in der Schwäbischen Alb gesehen. Ich weiß nicht mal wo, weil wir einfach nur gefahren sind auf der Suche nach einer Wolkenlücke.
Viele wissen das gar nicht mehr, aber da standen echt Millionen Leute auf der Autobahn und weiß ich wo. Sie haben nach oben geguckt und es war bewölkt leider. Und wir sind dann bis nach Frankreich gefahren, in Nähe von Metz, von Köln aus. Und da riss im richtigen Moment der Himmel auf und ich sah die Sonnenfinsternis. Und das war schon ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Und meine Tochter, die war da gerade in der Grundschule, die hat hinterher den Nachbarn so Sonnenfinsternisbrillen dann gemacht aus Aluminium, damit die das nachempfinden konnte. Aber da war es natürlich dann schon vorbei, die Sonnenfinsternis. Nein, so kosmische Erlebnisse, die so einmalig sind, das ist schon besonders. Manchmal kommt so ein Komet vorbei, den man dann sehen kann. Ich weiß, wir waren mal in Mecklenburg-Vorpommern im Sommerurlaub, da gab es einen Kometen, den wir da sehen konnten mit bloßem Auge. Oder jeden Sommer eigentlich Sternschnuppen, sich mal in den Garten zu legen und Sternschnuppen zu sehen. Oder mit einem Teleskop auf den Mond zu gucken und die Krater sich anzuschauen. Allein das ist schon besonders, da diese andere Welt zu erleben.
Viele Anregungen, also für den Umgang mit dem Himmel. Sie haben gerade Ihre Tochter erwähnt. Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, Musik zu spielen, die jetzt Ihren Sohn abbildet. Denn Sie haben Musik mitgebracht, die Ihr Sohn gemacht hat. Erzählen Sie was zu dem Stück.
Ja, mein Sohn, der war auch sehr fasziniert eigentlich von der Physik. Aber er hat auch Musik geschrieben und ist jetzt Musiker geworden, hat gerade einen Plattenvertrag bei Warner bekommen und hat jetzt seine ersten Songs rausgebracht. Und das ist schon sehr besonders, also seinen Sohn da zu sehen, der jetzt in dem Stück so ein bisschen über seinen Liebeskummer erzählt, der nicht aktuell ist, der auch schon einige Jahre her ist, aber man hat ja sozusagen ihn mitbekommen und hat diese Geschichten auch mitbekommen und jetzt hört man sie dann im Lied nochmal und ich finde, er hat eine sehr schöne Art, auch sehr emotionale Art, so seine Gefühle auch auszudrücken und sehr ehrlich und sehr offen. Das ist schon, ja, toll.
Wir hören Falke mit Ich hasse dich noch ein bisschen.
Ich glaub, ich hasse dich noch ein bisschen um mich, weil ich dir nicht vergeben kann, jetzt wo du vor mir stehst. Wieder da, ich komm nicht klar und dir auf einmal direkt viel zu nah. Nach allem, was war, allem, was du getan und ich nie gesagt hab, fuck, was machst du wieder hier? Was ein perfekter Abend, angenehm warm an mich angelehnt, sagst du, wie lang du nicht mehr so wenig Angst hattest. Ich glaub, ich hasse dich noch ein bisschen um mich, weil ich dir nicht vergeben kann, bin immer noch zerrissen. Jetzt, wo du vor mir stehst, glaub ich, ich hasse dich noch ein bisschen um mich, weil ich dir nicht vergeben kann. Jetzt wirklich Wiedersehen tut weh.
Ich hasse dich noch ein bisschen. Das war sozusagen Falke Junior, der Sohn meines Gesprächsgastes heute, Heino Falke, Astrophysiker und Prädikant im Gespräch hier auf RBB Kultur. Lassen Sie uns noch ein bisschen über den Himmel reden, Herr Falke. Ist ja heute schließlich Ostern. Immanuel Kant, der Philosoph, Geburtstagskind, der wäre in 3 Wochen 300 Jahre alt geworden. Immanuel Kant schrieb in der Kritik der praktischen Vernunft, 2 Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Aha. Wie froh sind Sie, dass da ein Und steht und kein Oder, dass man sich also auch laut Kant nicht entscheiden muss zwischen dem Sternenhimmel und der Ethik, all dem, was mit eben dem menschlichen Handeln zu tun hat?
Ja, das spricht mir eigentlich aus dem Herzen. Und das ist auch etwas, was immer verbunden war in den größten Teilen unserer Geschichte, dass Wissenschaft und Glaube, Neugier und Hoffen, Wissen, dass die schon auch verbunden waren miteinander. Wir leben jetzt in einer Welt, wo das alles so getrennt ist. Da ist irgendwie der Glaube ganz links, das so ganz, ganz komisch ist. Dann haben wir die Wissenschaft da ganz rechts oder wo immer. Die verstehen wir eigentlich nicht. Und wir schwimmen da so ein bisschen orientierungslos so in der Mitte dazwischen. Und dass so Glaube und Wissen und Hoffen, Glaube, Hoffnung, Liebe, dass das echt eng zusammengehört, dass es so eine Einheit bildet, das haben wir eigentlich verloren. Also viele Wissenschaftler, denen wir unsere grundlegende Physik auch verdanken zum Beispiel, waren sehr tiefgläubige Menschen, weil sie einfach fasziniert waren über die großen Fragen, die das Universum und die Welt uns stellt. Und da jetzt einfach nur am Computer kann man diese Fragen nicht alle beantworten, sagen wir es mal so. Ich glaube, dazu gehört das Gespräch, da gehört das in die Stille gehen, da gehört auch ein anderer Zugang dazu, um sagen wir mal, ganzheitlich auf diese Welt zu gucken.
Das heißt, auch im Kollegenkreis ist es jetzt gar nicht unbedingt erklärungsbedürftig, dass Sie als Physiker auch ein frommer Mensch sind.
Es gibt durchaus einige. Und da gibt es einige Physiker, die sich auch sehr bewusst abgewandt haben, die auch bewusst sehr atheistisch leben und andere, die agnostisch sind, die sagen, ja, ich kann es nicht wissen und ich kann da nicht viel zu sagen. Was ich schon gemerkt habe, ist, die alte Generation von Astronomen und Physikern, die hatten noch so einen theologischen Hinterbau. Die sind groß geworden mit theologischen Geschichten, Konstrukten, Gedanken, Diskussionen. Da konnte man darüber diskutieren, auch wenn sie vielleicht manchmal verschiedene Meinungen hatten. Aber man hatte eine Sprache. Und heute reden wir kaum noch darüber. Was ist der Ursprung aller Dinge? Klar, ist der Urknall, aber wo kommt der Urknall her? Und was ist jetzt mein Platz in dieser Welt? Ist der nur dazu da, um ja, ein paar neue Dinge zu finden? Oder gibt es dann Gott da oben? Kann ich da eine Beziehung zu haben? Das sind so Fragen, über die wir gar nicht mehr uns trauen, nachzudenken und drüber zu reden. Und deswegen finde ich es so schön, wenn man zurückguckt eigentlich in die Geschichte, wo das eigentlich völlig normal war, dass das miteinander war. Auch ein Galileo, von dem wir ja gehört haben, der ja immer Stress mit der Kirche hatte. einer der berühmten Physiker, aber ein tiefgläubiger Mensch war. Ein Kepler, ein Kopernikus, das sind die Menschen, die Erde aus dem Zentrum des Universums herausgeholt und sozusagen in den Orbit um die Sonne gesetzt haben. Diese 3 waren auch tiefgläubige Menschen.
In Ihrem Kinderbuch Kekskrümel im All, wie groß ist die Unendlichkeit? In diesem Buch verbinden Sie das miteinander, also das Nachdenken über das All und das Nachdenken darüber, was dem menschlichen Leben Sinn gibt, als Brücke große Lebensumbrüche. Also die Oma eines Freundes stirbt, ein Baby wird geboren. Also dieses Tod und Sterben ist so eine Brücke zwischen menschlichem Leben und all dem, was in der Weite des Universums passiert.
Genau, ich glaube, wenn man nach oben guckt an den Sternenhimmel, das reflektiert so ein bisschen auch unsere Fragen, die wir hier auf der Erde haben, die Fragen, die wir an das Leben haben. Und wir entdecken im Sternenhimmel tatsächlich auch die Grundprozesse, die uns beschäftigen. Das Geborenwerden, es gibt Babysterne, Sterne sterben auch. Aus den Sternen werden wieder neue Sterne. Den Zyklus des Lebens entdecken wir dort oben. Es beantwortet aber natürlich nicht, warum ist das Universum da und warum ist es so groß? Also können wir überhaupt Warum-Fragen stellen? Und Kinder, das ist das Besondere, stellen ja diese Frage, warum ist das so? Und die bringen uns dann tatsächlich manchmal an die Grenzen der Dinge, die wir astrophysikalisch beantworten sollen. In dem Buch haben wir das so ein bisschen aufgeteilt. Der Astrophysiker, der kennt den Sternenhimmel, aber der weiß eigentlich nicht, gibt es einen Gott oder was. Also diesen anderen Himmel, den kennt er nicht so sehr. Aber das Kind, das fragt und ich glaube, wirft dann eigentlich die Fragen auf, die wir alle haben. Und jeder, denke ich, ist dann eigentlich aufgefordert, selber seine Antworten zu finden. Also ich lege Menschen nicht die Antwort in den Mund, aber ich möchte sie doch herausfordern, darüber nachzudenken, ja, wer bin ich eigentlich in diesem Weiten des Alls? Es gibt so viele Sterne und Galaxien im All. Wir sind Kekskrümel im All, aber eigentlich ganz besondere Krümel, die glauben, die hoffen, die lieben, die Geschichten erzählen, die tanzen, die singen können. All das, was ein Kekskrümel allein nicht kann. Also wir sind schon geliebte, besondere Kekskrümel in diesem Weltall.
In einem Weltall mit ganz besonderen Dimensionen. Das fand ich spannend, dass dann tatsächlich auch so die Sprache der Religion eine Brücke sein kann, um es ein bisschen besser zu verstehen. Also dieser Vers, 1000 Jahre sind wie ein Tag, das stammt ja aus der Bibel und ist aber etwas, womit man auch vielleicht sich klar machen kann, wenigstens so ein ganz klein bisschen, wie die Dimensionen im Weltall herrschen, wo eben Licht allein schon aus der Nachbarschaft unserer Galaxie irgendwie 1000 Jahre unterwegs sein kann, bevor man es zu sehen bekommt. Ja,
oder Sterne, die Millionen, Milliarden Jahre alt werden, für die ist tatsächlich, sind 1000 Jahre ein Tag. Ja, das ist im wahrsten Sinne des Wortes wahr für Sterne. Und Albert Einstein sagt auch, Zeit ist relativ. Also das ist so ein altes Konzept und das ist tatsächlich schön und ist, nutze ich auch ganz gern die poetische Sprache der Bibel. Das ist ja kein Telefonbuch, sondern das ist eine poetisch-prophetische, da sind Geschichten drin, das ist Literatur. Die hilft uns eigentlich, diese Fragen und Konzepte nochmal zu formulieren, darüber zu reden, sie in Bilder und Worte zu packen.
Dass man dieses Fundament im Glauben als Wissenschaftler verteidigen muss oder dass es zumindest angefragt wird, das ist ja jetzt keine neue Entwicklung. Was ich interessant und vielleicht auch ein bisschen besorgniserregend finde, worüber ich gern noch kurz mit Ihnen sprechen würde, ist, dass sich das auch inzwischen ja nach meiner Beobachtung auf die Wissenschaft selber übertragen hat. Also, dass es auf der einen Seite diejenigen gibt, die eigentlich nur noch die Fakten akzeptieren, die sie fühlen und nachvollziehen können. Also, dass Fakten was Beliebiges, was Verschiebbares, so eine formbare Masse werden. Auf der anderen Seite ganz harsche Wissenschaftsgläubigkeit, die dann eben nur noch die Fakten, also ganz interpretationsfrei, da finden wir einen Schlüssel der Welt, da können wir die menschliche Interpretation ganz rausnehmen, weil durch die Fakten können wir alles auch so verstehen.
Das hängt natürlich von der Fragestellung ab. In der Physik können wir tatsächlich bestimmte Sachen relativ gut messen, vorhersagen, beantworten. Da gibt es ganz klare Fakten, die wir messen. Wie alt das Universum ist, kann man relativ gut festlegen, Entfernungen und so weiter. Aber das beantwortet ja nicht alle meine Fragen. Wie müssen wir als Gesellschaft zum Beispiel leben? Wie muss ich leben? Wir hatten ja große Diskussionen natürlich in Zeiten von Corona. Und da sagt die Wissenschaft schon sehr viele klare Dinge. Und dann ärgert es mich schon auch, wenn Leute sagen, ja, aber das ist jetzt nicht so. Und dann kommen sie mit alternativen Ideen und Gedanken. Ich denke, man soll erstmal zur Kenntnis nehmen, was sind denn tatsächlich die Fakten? Und die gibt's. Und die kann man zeigen. Und die haben auch eine bestimmte Unsicherheit. Das gehört mit zur Wissenschaft dazu. Wissenschaft gibt immer auch die Unsicherheit an, die Unschärfe. Und dann hat man eine Landkarte, die einem sagt, wie sieht jetzt die Welt aus, soweit ich es weiß. Das ist eine Landkarte des Lebens und der Möglichkeiten. Welchen Weg ich dann in dieser Landkarte nehme, das ist meine persönliche Entscheidung, die basiert auch auf ethischen und moralischen Maßstäben. Wie wichtig sind mir Menschen? Wie wichtig sind mir meine Großeltern? Welche Opfer muss ich bringen, damit wir als Gesellschaft weiterkommen? Wie können wir gemeinschaftlich weiterkommen? Das sind teilweise moralische, ethische Fragen, die die Wissenschaft so nicht beantworten kann. Das heißt, ohne, denke ich, ein Fundament an Ethik, an Werten, die dann auch aus zum Beispiel einem Glauben oder einem Nichtglauben kommen, kann ich keine Entscheidung treffen. Ja, also es ist nicht so, dass die Wissenschaft mir alles vorgibt. Wir können nicht eine App schreiben und die sagt mir genau, was ich tun muss. Nee, das geht nicht. Wir müssen als Menschen immer Entscheidungen treffen als Menschen. Die Fakten, die benutzen wir, die müssen wir ernst nehmen und dann auch nicht die Fakten wegreden. Ja, es wird ja ganz gern gesagt, ich möchte das nicht, weil ich dann diese Fakten nicht haben möchte. Ja.
Was ist gefährlicher, was würden Sie sagen, die alternativen Fakten oder die absolut gesetzten Fakten?
Beides sind falsche Fakten. Absolute Fakten impliziert ja, dass ich eine absolute Wahrheit kenne und weiß, was Menschen absolut tun müssen. Und dieser Absolutismus wird immer falsch sein. Alternative Fakten sind natürlich genauso falsch. Wir müssen lernen, wirklich mal neutral und emotionslos mit Fakten umzugehen. Das ist das, was Wissenschaftler versuchen zu tun, was ihnen auch nicht immer gelingt. Und dann denke ich, eine ethische Diskussion führen, was mache ich mit den Fakten. Also lass uns mal versuchen, so diese Aufgeregtheit rauszunehmen und Fakten mal echt ernst zu nehmen und dann ehrlicher darüber reden, was will ich eigentlich, was motiviert mich, warum tue ich das. Diese Warum-Fragen sind deshalb wichtig, weil sie, glaube ich, am Ende unsere Entscheidungen viel stärker beeinflussen. In der Wissenschaft dürfen wir Warum-Fragen nicht stellen. Aber im wahren Leben stellen wir sie jederzeit.
Ist das eine Frage von Vertrauen?
Ja, tatsächlich mit meinem Glauben habe ich ein gewisses Gottesvertrauen. Also ich glaube eigentlich an das Gute im Menschen, in dieser Welt und dass mein Lebenswerk irgendwie gut wird. Und da vertraue ich, habe ich ein gewisses Vertrauen. Und ich habe das Gefühl, dass wir in unserer Gesellschaft oft dieses Vertrauen verlieren, ineinander, in uns selber, auch in unsere eigene Bedeutung. Viele Leute haben ja das Gefühl, ich bin ja gar nichts mehr wert. Was bin ich eigentlich in dieser Welt? Welche Bedeutung habe ich noch? Und was kann er noch tun? Der Mensch, der ist ja nutzlos, der tut ja nichts. Und da fällt mir immer wieder meine Großmutter ein, die dann 97, 98 geworden ist und kurz vorm Sterben war und eigentlich nur im Sessel saß. Und ja, das fragte ich sie oder kam ins Gespräch, was tust du noch? Und dachte, ich kann doch immer noch beten. Ich kann noch für euch beten. Und das ist so wertvoll, dass ein Mensch das sagen kann über sich. Ich habe hier noch einen Platz. Ich kann jetzt nicht mehr groß die Welt verändern, aber ich kann noch sitzen und beten. Das drückte so ein Vertrauen aus. Und sie dachte irgendwann, ich gehe auch nach Hause. Also als sie das so, ein Vertrauen in die Zukunft auch am Ende des Lebens. Und ich finde, das zeichnet Glauben aus. Und das fehlt uns manchmal.
Was ist Ihr Platz dann? Also wo steht Ihr Sessel gerade? Was machen Sie darin?
Also ich versuche so ein bisschen auch Hoffnung zu geben. Also ich versuche eigentlich, also A, meine Wissenschaft gut zu machen. Denn da muss man ganz kritisch und selbstkritisch auch mit sich umgehen, um gute Wissenschaft zu machen. Aber ich versuche auch, das zu benutzen, um auch Menschen wieder neugierig zu machen auf Wissenschaft, aber auch Hoffnung zu geben und zu sagen, hey, es gibt verschiedene Zugänge auf das Leben und vertrau auch Wissenschaft, aber brauchst auch deinen Glauben nicht wegwerfen. Hoffe, Glaube, Liebe in dieser Welt, das alles gehört zusammen. Lass uns die Dinge wieder etwas mehr zusammenbringen und vielleicht auch wieder mehr zusammenrücken als Gesellschaft. Lass uns diskutieren, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, uns aber nicht die Köpfe einrauen. Und ja, das versuche ich so ein bisschen zu tun.
Wie groß ist die Unendlichkeit? Das ist der Untertitel Ihres neuen Buches. Spoilern Sie uns, wie groß ist die Unendlichkeit?
Tja, die Unendlichkeit, die gibt es nicht, die werden wir nie erreichen. Unendlichkeit ist eine Theorie, aber das Universum ist endlich. Genau wie unser Leben und wie vielleicht auch das Leben des Universums. Aber unsere Hoffnung, die darf unendlich sein.
Wenn ich den Blick vom Himmel und von der Unendlichkeit auf die Uhr richte, dann ist die Stunde unseres Gesprächs leider schon rum. Wir hören gleich noch einmal Musik. Auch Musik, wo Sie mit dem Musiker persönlich verbunden sind, mit Lothar Kosse. Wer ist das?
Ja, Lothar Kosse ist ja ein Liedermacher, der sehr viele moderne Kirchenlieder geschrieben hat. Da geht es tatsächlich um Loslassen, um Glauben, um Hoffen, um Lieben. So ein bisschen der ja, inzwischen Altmeister, der Praise and Worship Musik heißt es. Aber der auch sehr schöne, feine andere Lieder geschrieben hat als Liedermacher. Und es geht eigentlich immer um Hoffnung letztlich.
Über den Himmel in all seinen Dimensionen habe ich heute geredet mit Heino Falke, Astrophysiker und Prädikant. Ganz herzlichen Dank.
Gerne, war sehr schön.
Für kleine und auch für große Einsteiger ins Universum hat Heino Falke zusammen mit seiner Frau ein Buch geschrieben, das gerade herausgekommen ist. Kekskrümel im All, wie groß ist die Unendlichkeit? Es ist erschienen im Fischer Verlag und wir haben das auch verlinkt auf unserer Homepage. Wenn Ihnen dieses Gespräch gefallen hat, dann können Sie es online nochmal hören oder auch an Freunde und Freundinnen weiterempfehlen. Sie finden es unter rbbkultur.de oder Sie finden es auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Kirsten Dietrich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Ostertag und hier ist Lothar Kosse. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.